Meine Lieben, in der heutigen Podcast-Folge mit Patrick Zimmer, dem Hans Zimmer des Brandings, wird es einige richtig, richtig spannende Dinge geben. Erstens werden wir wissen, warum er überhaupt der Hans Zimmer des Branding ist, seine persönliche Journey nochmal näher von innen sehen. Zweitens wird uns Patrick auch ins Branding mitnehmen von Firmen wie Apple, von Nike und von vielen großen Brands. Und drittens wird der gute Patrick meine eigene Brand, Europe's Number One Mastermind bei Patrick Wynn, mal so richtig, ja, richtig auseinandernehmen und nochmal sagen, was seine Perspektive auf eventuell einen neuen Namen ist. Seid auf jeden Fall dabei und viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcasts bei Patrick Wynn. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Meine Lieben, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Profit Podcasts mit niemand geringerem als Mr. Branding himself. Patrick Zimmer, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Opening Question, bevor wir zu einer kleinen Selbstvorstellung gehen von Mr. Branding, vom Hans Zimmer des Brandings. Was hat Branding mit Profit zu tun?
Das ist eine sehr schöne Eingangsfrage. Und im Endeffekt dadurch, dass sich Branding ja auf jeden einzelnen Punkt im Unternehmen auswirkt, die Markenidentität, ist es natürlich direkt und indirekt an den Profit geknüpft, weil es wirkt sich auf die Zielgruppe aus, auf die Kommunikation und natürlich auch auf die Wahrnehmung. Und es geht ja im Branding immer darum, eine gewünschte Wahrnehmung aufzubauen. Und letztendlich gewinnen manchmal auch nicht oder meistens nicht die Dienstleistungen oder Produkte, die den höchsten Wert haben, sondern die den höchsten wahrgenommenen Wert haben. Und im besten Fall ist es so, dass die Produkte, die den höchsten Wert haben oder Dienstleistungen, auch den höchsten wahrgenommenen Wert haben. Das ist leider nicht immer der Fall, weil viele das Branding falsch verstehen oder nur ein sehr oberflächliches Branding-Mindset haben und dadurch die Hochwertigkeit und die Einzigartigkeit des Unternehmens, der Marke, der Dienstleistung und des Produkts überhaupt nicht nach außen getragen wird, überhaupt nicht wahrgenommen wird und sich die Zielgruppe dann meistens für etwas entscheidet, was einen höheren wahrgenommeneren Wert hat, auch wenn der Wert vielleicht gar nicht so hoch ist. Und deswegen wirkt sich das natürlich direkt auch auf den Profit aus, weil man mit einem hochwertigen und einzigartigen und authentischen Branding auch viel höhere Preise aufrufen kann und die Zielgruppe bereit ist, dafür dann auch mehr auszugeben, weil der Wert eben auch dementsprechend hoch wahrgenommen wird.
Absolut. Also sehr, sehr, sehr starker Impuls gleich zum Start, mein Lieber. Macht auf jeden Fall Sinn, dass man hier nicht nur immer auf den realen Wert, sondern vor allem auch auf den wahrgenommenen Wert achtet. Und wer könnte das besser bestätigen als der Hans Zimmer des Brandings? Patrick, stell dich gerne mal vor, was macht dich denn zum Hans Zimmer des Brandings?
Also meine Vision ist es, der Hans Zimmer des Brandings zu werden. Und meine Branding-Reise hat vor knapp 11 Jahren angefangen. Ich habe damals 5 Jahre in den USA gelebt, habe dort ein Fußballstipendium gehabt, habe Marketing studiert und habe nebenbei noch Events organisiert mit den Clubs in San Diego, in Beverly Hills, in Las Vegas. Und was mich damals sehr geprägt hat, ist, dass ein Großteil der Menschen in dieser perfekten Scheinwelt, in der alle so glücklich und erfolgreich aussehen, hinter den Kulissen irgendwie unglücklich waren und teilweise emotional auch im Arsch, weil sie ein sehr oberflächliches und unauthentisches Leben geführt haben und versucht, jemand zu sein, der sie gar nicht sind. Und das war eine wichtige Erfahrung, weil ich das heutzutage auch sehr stark in das Branding mit reinbringe. Also dieser Faktor von Authentizität und Echtsein und sich selbst zum Ausdruck bringen. Und trotzdem hat mich gleichzeitig damals der American Spirit sehr gepackt und geprägt. Und ich habe angefangen, auf viele Business-Events zu gehen. Und da war der Gründer von einer Branding-Agentur und der hat über das Thema authentisches Branding eine Keynote-Präsentation gehalten. Und das war der Moment, wo ich mich in das Thema verliebt habe. Daher bin ich danach zu ihm gegangen und habe gesagt, ich will von dir lernen, ich will für dich arbeiten, du brauchst mir auch nichts bezahlen. Und kurze Zeit später war ich sein persönlicher Assistent und konnte dann von der Pike auf extrem viel über Branding von ihm lernen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, für Nike zu arbeiten, im Branding-Team für den zentraleuropäischen Markt und konnte halt sehen, wie diese ganzen Branding-Prinzipien bei Nike umgesetzt und gelebt wurden. Und dann war ich auf Weltreise und habe mir da die Frage gestellt, was ich machen will. Und da ist dann die Vision geboren, der Hans Zimmer des Brandings zu werden. Dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote während der Weltreise. Ich weiß gar nicht, ob du die schon kennst. Ich war damals in Vietnam in einer der größten Nike Factories, also da, wo die Produkte hergestellt werden. Und da ist aus der Factory ein Transporter rausgefahren und ein Schuh ist runtergefallen. Und da war noch nicht der Nike-Swoosh drauf. Und in dem Moment habe ich gedacht, boah, krass, für diesen Schuh würde keiner 120 Euro ausgeben. Erst das Logo haucht dem Produkt Leben ein und macht es so wertvoll durch die ganzen Assoziationen und Emotionen und was und der wahrgenommene Wert, der halt an die Marke und an das Logo geknüpft ist. Und da habe ich damals und natürlich auch während Nike und während der Zeit bei Reperez in der Branding-Agentur einfach so eine krasse Faszination für Branding aufgebaut. Und ja, die Vision der Hans Zimmer des Brandings zu werden, liegt einfach daran, dass es Hans Zimmer gar nicht so sehr um das Geld oder den Fame geht oder eine große Skalierung, sondern eher darum, wirklich Menschen zu berühren und Geschichten zu erzählen mit seinen Songs. Und er ist jedes Projekt, an dem er arbeitet, wie ein eigenes Kunstwerk, in das er sich tief reindenkt und reinfühlt. Und genauso machen wir das bei Mindroom. Mindroom ist ein Branding-Studio, das ich nach der Weltreise dann gegründet habe. Und wir behandeln auch jedes Projekt wie ein eigenes Kunstwerk, in das wir uns tief reindenken und reinfühlen, um eben die Essenz einer Marke, des Unternehmens herauszuarbeiten und dann zum Leben zu erwecken, sodass dann auch jeder einzelne Berührungspunkt hochwertig ist und einzigartig ist und eine Geschichte erzählt und eine Form von Selbstausdruck der Menschen hinter dem Unternehmen. Genau.
Mega schön, danke schön auch für die Anekdote, ne? Die kannte ich tatsächlich noch nicht. Hast du den Schuh aufgenommen und hast ihn denn mitnehmen können?
Den habe ich leider nicht mitnehmen können. Aber es war super spannend, wirklich so hinter die Kulissen zu blicken, weil ich habe ja auch dann die Arbeiter beobachtet, die teilweise dann auch dort in gefälschten Nike-Schuhen oder Adidas-Schuhen rausgegangen sind. Und natürlich hinter den Kulissen ist das alles nicht so Hochglanz und das ganze Branding. Das sind halt die Factories. Und es gibt ja auch viele Factories von Luxus-Brands, wo die gleichen Produkte hergestellt werden, aber von den anderen, also von unterschiedlichen Brands, aber dann halt unterschiedlich gebrandet werden. Und ja, da einfach zu schauen, okay, wie schafft man es denn wirklich aus einem Produkt, was eine Commodity ist, also was austauschbar ist, was so aussieht wie viele anderen, dem so Leben einzuhauchen und das so wertvoll zu machen, dass Menschen wirklich sich damit fast identifizieren und das Produkt oder die Dienstleistung beziehungsweise die Marke Teil der eigenen Identität wird und wie man sich dadurch fühlt und wie man dadurch wahrgenommen wird. Und ja, das fand ich super spannend und daher habe ich mich entschieden, diese Reise anzutreten, weil es meiner Meinung nach auch ganz, ganz viele Parallelen zum eigenen Leben hat und zur eigenen Identität und starkes Branding immer von innen herauskommen muss.
Absolut. Du sprichst viel von Markenidentität. Du sprichst viel davon, dass man sich zuerst selbst kennen darf. Also stimmt natürlich, finde ich mega beeindruckend. Lass uns das vielleicht gemeinsam ein bisschen auf die Straße bringen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie macht man das mit dem Thema Markenidentität, wenn man jetzt eine Agentur hat zum Beispiel, eine kleine Performance-Marketing-Agentur, man macht so 20.000, 30.000 Euro im Monat Umsatz, man hat seine Kunden, man macht ein bisschen VSLs, man macht Webinare für die Kunden, für sich selbst macht man hin und wieder mal online, man macht ein bisschen Social Media, man hat hin und wieder mal ein Live-Webinar, man wird zu Podcasts eingeladen. Wie kriegt man Branding da richtig hin, so dass es halt auch wirklich einen positiven Impact aufs Branding deiner eigenen Agentur hat?
Also erst einmal muss man ja verstehen, dass es im Branding auch ganz stark darum geht, etwas aufzubauen. Also im Branding geht es darum, Beziehungen aufzubauen und Vertrauen aufzubauen. Und das schaffst du nur, indem du dich wirklich auch selber echt zeigst und selber für etwas stehst, womit sich Menschen identifizieren können und womit sie sich dann auch oder wodurch dann auch Vertrauen aufgebaut wird. Und das geht nämlich oder das geht über verschiedene Wege. Einmal hast du die Markenidentität, die ist sozusagen erstmal im ersten Schritt unsichtbar. Das ist so diese innere Klarheit, die man hat, dass man selber intern weiß, wofür stehen wir eigentlich als Agentur, was größer ist als einfach nur das Produkt oder die Dienstleistung, ja, wir schalten Performance-Ads, weil das machen ja alle anderen auch in dem Segment. Und dann guckt man, okay, was macht uns eigentlich einzigartig? Wofür stehen wir? Was für ein Storytelling? Mit was für Menschen wollen wir arbeiten? Mit was für Unternehmen wollen wir arbeiten? Was für eine interne Kultur wollen wir eigentlich schaffen, wodurch wir dann vielleicht auch die besten Mitarbeiter anziehen können oder halten können, dass die Teil von dem Ganzen sein werden? Das ist so dieser Spirit und der Ethos. Jetzt ein gutes Beispiel mit deiner Mastermind. Das haben wir ja auch mal besprochen und ausgearbeitet. Was die Mastermind einzigartig macht, ist der Spirit intern. Und dieser Spirit, den du schaffst, ist ja eine Form von deiner Seele, sage ich mal, von dem, wer du bist, von deiner Persönlichkeit, weil du dadurch ja auch Menschen anziehst und Menschen hältst in der Mastermind, die auch zu diesen Werten passen und zu diesem Spirit passen. Dadurch wird natürlich auch geprägt, was für Keynote-Präsentationen gezeigt werden, über was für Themen wir reden, dass wir auch mal jemanden reinbringen, der eine Breathwork-Session gibt oder ein Vision-Painting. Das sind ja alles Sachen, da geht es um mehr als einfach nur viel schnell Kohle zu machen und zu skalieren, sondern es geht auch um ethisches Marketing. Und sowas kann man natürlich auch in eine Agentur mit reinbringen. Also das ist einmal so diese Klarheit von innen heraus, die man jetzt im ersten Schritt nicht sieht, aber fühlt. Und dann zweitens hast du das visuelle Branding, also das ganze Design, und dann hast du das verbale Branding, die Kommunikation. Das visuelle Design ist dann natürlich auch, dass dein ganzer Markenauftritt rein visuell hochwertig ist und auch einzigartig ist und sich auch dort im Visuellen, im Logo, in den Schriftarten, in der Farbpalette, in der Bildwelt, zum Beispiel in Imagefilm, dass auch genau das wiedergespiegelt wird, wofür die Marke steht, weil du dadurch ja dann auch, sage ich mal, Vertrauen aufbauen kannst, weil du siehst als Zielgruppe, ja, die sind irgendwie anders. Das ist irgendwie jetzt nicht so ein generischer Einheitsbrei. Da steckt wirklich was dahinter. Die haben sich Gedanken gemacht und das zieht sich wie ein roter Faden durch jeden einzelnen Berührungspunkt und das baut auch Vertrauen auf. Und dann hast du natürlich noch die verbale Identität, also dass deine Kommunikation auch klar ist und dass die nicht überladen ist und dass die auch eine klare Zielgruppenansprache hat, aber auch nicht nur rational ist, sondern auch emotional und da auch ins Storytelling mit reingegangen wird. Und wenn man diese drei Komponenten hat, einmal so diese innere Klarheit in Form von dem Spirit, wofür das Unternehmen steht, dann das Visuelle, dass das auch im Visuellen wiedergespiegelt wird und dann das Verbale, dass es auch in der Kommunikation auf allen Kanälen intern und extern wiedergespiegelt wird, dann hast du einen ganzheitlichen Ansatz, der dazu führt, dass Menschen Vertrauen aufbauen können. Denn nur wenn all das, was deine Marke macht, was deine Marke kommuniziert, wofür deine Marke steht, was intern gelebt wird, was deine Marke abliefert, nur wenn all diese Punkte auch wirklich übereinstimmen, dann kannst du mit der Zeit eine gewünschte Wahrnehmung aufbauen. Weil wenn du das nicht tust, kommt es früher oder später zu kognitiver Dissonanz. Bei dir, bei deinen Mitarbeitern und bei deiner Zielgruppe. Und kognitive Dissonanz ist eigentlich der größte Profitkiller, weil es eben dazu führt, dass wir kein Vertrauen aufbauen können, dass wir verwirrt sind, dass wir verunsichert sind. Und wenn wenn du verwirrt bist, wenn du verunsichert bist, dann wirst du dich nicht für das Produkt oder die Dienstleistung oder die Marke entscheiden, weil du kein Vertrauen aufbauen kannst. Das ist ja das Gleiche in Beziehungen. Wenn du mit jemandem eine Beziehung aufbauen willst, aber die Person ist nicht immer ganz ehrlich oder lügt manchmal, was ja das Gleiche ist, oder wenn du siehst, dass das, wie die Person sich zeigt und wie du sie kennenlernst, wenn das alles nicht übereinstimmt, dann bist du verunsichert. Und dann ist es schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Und genauso ist es auch im Branding, dass wirklich alles einen roten Faden hat, dass alles miteinander übereinstimmt und dass du dadurch rausgehst und die Zielgruppe Vertrauen aufbauen kann, um sich dann letztendlich auch für dich entscheidet. Und dadurch kommen ja dann Umsätze rein und es fließt, sage ich mal.
Mega stark, vielen, vielen Dank. Also diese Kohärenz auf verschiedenen Ebenen, die ist definitiv zentral. Du sagst ja oft im Branding, man ist nicht der Dirigent, oder? Sondern man ist der ganze Song. Oder was ist Branding im Orchester?
Ja, genau. Da gibt's ja die Metapher von einem Orchester. Also stell dir vor, dein Unternehmen ist ein Orchester Und jetzt stellt sich die Frage, wer von diesem Orchester ist deine Marke? Und ist es der Sänger? Ist es der Dirigent? Ist es der Bassist? Ist es derjenige mit der Geige? Oder aufs Branding umgemünzt, ist dein Produkt deine Marke? Ist dein Logo deine Marke? Ist dein Instagram deine Marke? Deine Website? Bist du die Marke? Und die Antwort ist, metaphorisch, der Song, der daraus entsteht, ist die Marke. Die Emotionen und die Gefühle und die Assoziationen, die dadurch entstehen, durch diesen Song, all das ist die Marke. Aber alle Elemente zusammen ergeben die Marke. Und nur wenn alle Elemente Klarheit haben, roten Faden haben, die gleiche Story erzählen, den gleichen Song spielen, dann kann eben ein Song daraus entstehen, der Menschen berührt, der einzigartig ist und womit Menschen sich auch identifizieren können. Aber, und das sage ich auch immer, du bist der Dirigent deiner Marke und es fängt bei dir an. Weil wenn du als Gründer, Inhaber oder Geschäftsführer deines Unternehmens und deiner Marke letztendlich nicht die Klarheit hast, wofür deine Marke steht, wie deine Marke wahrgenommen werden soll, wie deine Marke positioniert ist, was für eine Philosophie und einen Lifestyle deine Marke verkörpert, dann wird keiner Klarheit haben. Und das wird man dann merken und das zieht sich dann wie durch das ganze Unternehmen, dass es dann Schwierigkeiten gibt bei der Entscheidungsfindung, dass die Mitarbeiter vielleicht nicht so motiviert sind oder du halt nur Mitarbeiter anziehst, die nur fürs Geld verdienen kommen, aber nicht so diese Energie haben und sich wirklich damit identifizieren können und damit rausgehen wollen. Dass deine Zielgruppe dein Unternehmen vielleicht sehr generisch wahrnimmt oder sagt, ja, die können jetzt vielleicht das Problem lösen, aber wenn morgen ein anderes Unternehmen kommt, die auch das Problem lösen, aber dann ein bisschen günstiger sind, dann entscheide ich mich halt für das Unternehmen. Also im Branding geht es ja auch immer darum, dass du so stark für etwas stehst und so drin in der Kultur, in der Subkultur der Zielgruppe bist, weil du selber daraus kommst zum Beispiel, weil du so sehr den Schmerz der Zielgruppe zum Beispiel kennst, dann kann sich deine Zielgruppe ja ganz anders mit dir identifizieren und du kannst ganz anders auf die Zielgruppe eingehen mit dem Storytelling, mit den Problemen, die du löst. Du kannst innovativ sein, weil du neue Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt bringst und dann nicht nur reaktiv bist, sondern innovativ bist. Und dadurch baust du halt, wie gesagt, immer wieder Beziehungen auf. Und dadurch wird sich die Zielgruppe immer und immer wieder für dich entscheiden, auch wenn du vom Preis her Premium bist. Ist ja das Gleiche jetzt auch zum Beispiel mit deiner Mastermind.
Sehe ich genau gleich wie du, mein Lieber. Ich würde dich gerne mal, wenn ich dich schon hier habe, würde ich mich gerne mal auf den Hot Seat setzen und deine ehrliche Meinung wissen zum Branding der Mastermind. Also du hast ja schon eine Sache gesagt, zum Beispiel hier, dass man das Logo so groß, dass es fast gar nicht mehr auf das Shirt draufklebt, ist eigentlich in der Branding-Strategie her genau das Gegenteil von Premium. Sondern so richtig fett Gucci, Tommy Hilfiger, so richtig krass auf die Brust oder auf den Bauch draufpacken, ist zum Beispiel ein Indikator für eher Discount, oder? Versus Premium Branding. Von deiner, ich meine, du bist ja auch schon länger in der Mastermind, du siehst ja auch überall Europe's Number One Mastermind und all die ganzen Sachen. Was wären denn so die zwei, drei Dinge, stell dir vor, da wärst du CMO oder der Chief Brand Officer von der Mastermind. Was wären so, ich meine, eine Sache ist, die Trikots nächstes Jahr haben das Logo kleiner drauf. Davon gehe ich mal hundertprozentig aus. Aber abgesehen davon, was wären dann so die zwei, drei ersten Dinge, die du machen würdest oder die ersten zwei, drei Dinge, die top of mind bei dir sind?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, wenn ich CMO wäre, dann würde ich vielleicht mal wirklich anfangen mit ein paar Branding-Workshops, um da nochmal so richtig in die Tiefe zu gehen und nochmal wirklich so auszuarbeiten, was ist eigentlich so die tiefste Essenz von deiner Mastermind, wofür die Mastermind stehen soll. Aktuell wird es ja gebrandet als Europe's Number One Mastermind, was auch sehr clever ist, weil du dadurch direkt Desirability hast, also dass Menschen denken oder sagen, oh geil, ich will Teil davon sein, weil wenn ich Teil von Europe's Number One Mastermind bin, dann wirkt sich das ja auch auf mein Branding aus. Und wenn ich Teil, das hast du ja auch einmal gesagt, je stärker deine Marke ist, desto mehr profitieren alle anderen Masterminder davon, weil man sich ja dann damit auch zeigt und identifiziert. Nochmal ganz kurz, bevor ich deine Frage beantworte, nochmal ein anderer kurzer Exkurs. Die Frage ist jetzt auch, weil wir gerade das Thema haben mit dem Trikotsponsoring und wie groß das Logo da drauf sein soll. Willst du im Luxussegment sein, was die Mastermind angeht, oder im Premiumsegment oder im Massenmarkt? Also du willst ja auf gar keinen Fall Massenmarkt sein, weil dadurch hat man ja auch einen relativ hohen Preispunkt, wodurch es überhaupt nicht massenmarkttauglich ist, weil man bezahlt ja jetzt nicht 200 Euro im Jahr. Dann Luxus würde vielleicht nicht ganz so sehr passen, weil dafür du einfach viel zu menschlich bist und dir auch diese menschliche Komponente extrem wichtig ist und das nicht nur auf Skalierung und Profit geht, sondern auch um andere Werte. Aber dir geht's so um den Premium-Segment, würde ich sagen. Weil, was vielleicht für Luxus zu verstehen ist, Luxus, also eine Definition davon, kommt aus dem Lateinischen luxatio und bedeutet Distanz. Und Luxusmarken schaffen immer eine Distanz. Und Luxusmarken schaffen Träume und dadurch eine Distanz zwischen den Normalsterblichen und eine Distanz zu dieser Welt, in der Menschen leben, die sich Luxusmarken leisten können. Das heißt, Luxus schafft Träume und je mehr dieser Luxus konsumiert wird, desto weniger träumt man davon. Deswegen schaffen Luxusmarken zum Beispiel niemals oder gehen Luxusmarken niemals in den Sale, sondern verbrennen lieber ihre Produkte. Damit es wirklich dieses Gefühl ist von, ja, das, was ich hier habe, das hat einen extrem hohen Wert und das kann sich nicht jeder leisten und ist auch nicht für jeden verfügbar. Und dadurch fühlt man sich automatisch besser und wertvoller. Und ich glaube, das wäre ja so eine Positionierung, die du vielleicht gar nicht willst. Also man soll sich schon irgendwie ein Achievement sein, in dieser Mastermind zu sein, aber es soll nicht komplett unrealistisch sein, Teil von dem Ganzen zu sein. Und du willst ja auch Menschen in der Mastermind haben, die gar nicht so ego-getrieben sind. Deswegen finde ich, also was ich sehr gut finde an deinem Branding ist, dass es überall hinklatscht. Also es ist quasi überall zu sehen. Was ja auch dann dazu führt, dass man automatisch dem Ganzen vertraut, weil je öfters wir Dinge sehen, desto mehr Vertrauen baut man auf und desto mehr hat man das Gefühl, ich kenne diese Marke, ich kenne die Person, die dahinter steckt. Und dadurch baut man automatisch eine Verbindung auf. Was ich jetzt so top of mind sagen würde, ich finde die Schriftarten so ein bisschen generisch. Kannst du mal dahin zoomen oder dahin zeigen? Genau, das ist jetzt eine Schriftart, die so ein bisschen generisch ist. Das sieht jetzt nicht super hochwertig aus. Dann Europe's Number One Mastermind, da ist jetzt das Number One in einer anderen Schrift. Bei Patrick Wind ist auch wieder in der gleichen Schrift. Da könnte man mit den Schriftarten ein bisschen spielen, damit man da auch eine etwas andere Hierarchie drin hat. Europe's Number One Mastermind hört sich fast schon an wie der Slogan eines Namens. Also es ist schon ein extrem langer Name und da könnte man, wenn man jetzt ein Rebranding angehen würde, könnte man sich überlegen, ob es bei dem Namen bleibt oder ob das einfach der Claim ist, Europe's Number One Mastermind bei Patrick Wind. Also in dem Fall bist du ja der Name, der aber dann drunter steht, was auch in Ordnung ist. Aber ich würde vielleicht nochmal in die Namensfindung reingehen, um gucken, ob da vielleicht etwas drin ist, was vielleicht so rein vom Branding, vom Logo ein bisschen einfacher zu erfassen ist und trotzdem nicht nur deskriptiv ist, weil der aktuelle Name ist ja sehr erklärend. Das ist ein erklärender Name, was wir sind. Aber wo da vielleicht nochmal so ein bisschen, ja, was ist denn Europe's Number One Mastermind? Was bedeutet das denn? Und wer hat das gekrönt, dass das die Nummer 1 Mastermind ist? Also wenn es jetzt jemand nicht gut mit dir meint und das anfechten würde, dann könnte er sagen, ja, jetzt sind wir ein neuer Europe's Number One Mastermind. Und wenn du aber, sag ich mal, eine Brand aufbaust mit einem Namen, der vielleicht eher metaphorisch ist oder wo du direkt so dieses Storytelling drin hast, wo es vielleicht auf einer emotionalen Ebene geht, dann kannst du da drumherum nochmal anders eine Brand aufbauen. Da würde ich vielleicht reingucken. Und dann designtechnisch, ja, vielleicht ein paar Designelemente reinbringen, die so ein bisschen weniger generisch aussehen. Aktuell sieht es so ein bisschen nach Canva aus. Und dass man dadurch dann auch nochmal so ein bisschen einen hochwertigeren Touch drin hat, weil so den ganzen Content, der produziert wird durch die ganzen tollen Content Creator wie ein Andi, eine Line und so weiter und so fort, das ist ja alles sehr hochwertig, finde ich. Und wenn man das kombiniert mit einem Design, was vielleicht auch nochmal so ein bisschen hochwertiger ist, dann würde es, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Wirkung haben. Und dann könnte man sich auch, wie gesagt, ich glaube, beim Namen nochmal Gedanken machen, weil man dann auch in ganz andere Sphären des Storytellings reingehen kann. Genau. Ansonsten, was fällt mir noch auf? Rein vom Branding. Was ich sehr geil finde, ist, es ist sehr authentisch, weil du authentisch bist. Und das ist ja das, was ich immer sage, die stärksten Marken sind eine Form von Selbstausdruck, von einem authentischen Selbstausdruck. Und du bist ja auch Teil der Marke und so, wie du dich zeigst und wie du dich präsentierst. Ich weiß noch, als ich nicht Teil der Mastermind war, da habe ich einfach gesehen, dass viele Leute so aus der Bubble Fotos mit dir posten oder die sagen, hey, ich war da auf der Mastermind. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass man gedacht hat, boah, krass, wer ist denn dieser Patrick Wendt und was ist denn das, was hat das mit der Mastermind überhaupt auf sich? Und da hast du schon geschafft, so ein Gefühl zu erzeugen, dass man Bock hat, irgendwie da mehr zu erfahren und vielleicht auch Teil davon zu sein und dass man sich auch gut fühlt, wenn man dann Teil von dieser Mastermind ist. Ja. Und was auch spannend ist vielleicht, ich bin jetzt im zweiten Jahr dabei, dieses Gefühl aufrecht zu erhalten. Dieses Gefühl aufrecht zu erhalten und dass man da nicht denkt, ja, das ist jetzt irgendwie selbstverständlich. Und zum Beispiel, als ich bei Nike gearbeitet habe, die waren so unfassbar gut darin im Employer Branding, so dieses interne Brainwashing, dass man immer wieder sich dachte, boah, das ist so krass, dass ich bei Nike arbeite, das ist so geil und es ist fast wie so eine Sekte. Mit eigenem Vokabular, mit ständig irgendwelchen, so ähnlich wie die Workshops, wo man sich mal 5 Tage trifft oder eine Woche, dass man da auch diese geilen Ausflüge macht und dass man da auch ständig dann so intern Videos angezeigt bekommt, die auch wirklich von Agenturen nur für diese Events erstellt worden sind, dass man immer wieder Bock hat oder stolz darauf ist, Teil dieser Marke zu sein, aber dass da nicht nur gezeigt wird, weil das ist ja das, was du aktuell machst, ne? Nicht nur gezeigt wird, was man dann in dieser Woche erlebt hat, sondern auch, dass da in dieses Storytelling reingegangen wird und wofür Nike steht und we serve athletes und we bring innovation and inspiration to every athlete in the world und dass man so denkt, boah, geil, ich bin hier und ich verändere wirklich mit die Welt, so gefühlt. So, jetzt, wo ich nicht mehr bei Nike bin, denke ich mir, ich bekomme ganz viel von dem gar nicht mehr mit und man ist nicht mehr so gehuckt. Aber als man drinne war, ist so, man hat wirklich gedacht, man verändert, man ist Teil von etwas, wo man die Welt mit verändert. Weil immer wieder auf die Mission eingegangen ist, immer wieder, wofür machen wir das Ganze? Und dann auch auf die Athlete-Stories eingegangen wird und auch Athletes eingeladen hat und die dann auch erzählt haben und man dadurch immer wieder eine Connection zu der Marke bekommen hat. Und das ist vielleicht etwas, obwohl du das auch schon machst mit Homeless Entrepreneurs, genau, jetzt habe ich einfach mal ein bisschen gequatscht.
Danke, mein Lieber. Es sind sehr, sehr, sehr viele spannende Punkte dabei. Nehme ich mir einiges mit. Ich habe einen Vorschlag, mein Lieber, hier zum Ende unserer wunderschönen Podcast-Episode nochmal ein kleines Ping-Pong-Format reinzubringen. Ich packe dir 3-4 neue Namen rein. Einen nach den anderen und ich würde einfach deinen ersten Impuls sehen, deine First Reaction. Also ein bisschen, ich habe nämlich, während du gesprochen hast, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hast du vollkommen recht. Europe's Number One Mastermind ist halt einfach nicht ein wirklicher Titel, sondern eine Beschreibung zu einem Titel. So Nike, the world's leading sport brand, whatever. Ja. die XYZ Mastermind. Europe's Number One Mastermind bei Patrick Wind. Also das war schon in meinem Kopf echt ein Riesending gemacht. Also, danke für den Impuls. Und jetzt darf ich mich natürlich auf die Namenssuche begeben, mein Lieber.
Ja.
Ich habe mir vier Dinge aufgeschrieben. Ich würde dir gerne eine nach dem anderen droppen und ich würde gerne deine First
Play. Du hast gerade ein Name-Storming gemacht in der Zeit, wo ich geredet habe. Das ist crazy. Das ist crazy. Geil. Nein, fast thinking.
Ja, aber es ist ja auch naheliegend. Wir sind ja hier im Profit-Podcast und ich drop dir mal die erste und bin gespannt, was du sagst. Aber be quick and dirty.
Okay, Abfahrt.
Profit Mastermind.
Langweilig.
Profit Accelerator.
Auch kacke.
Profit Mind.
Ja, kann man schon ein bisschen mehr Storytelling zu machen?
Last one. Mastermind.
Mastermind, oh, Mastermind, oh, Patrick Mind, oh. Pass mal auf. Da habe ich letztens was zu gesagt. Wenn der Name jetzt nicht super deskriptiv ist, wie zum Beispiel eine Profit Master, ist ja wieder sehr deskriptiv, also es beschreibt wieder etwas. Dann ist der Name gar nicht so entscheidend, sondern was viel entscheidender ist, was für ein Leben hauchst du dem Namen ein? Da habe ich letztens was zu geschrieben. Nike wurde nicht erfolgreich, weil die auf den Just Do It Slogan gekommen sind. Das hätte genauso gut Make It Happen sein können und es wäre genauso erfolgreich geworden. Worauf es ankommt und warum Nike so erfolgreich geworden ist, weil sie dem Just Do It Slogan Leben eingehaucht haben und Just Do It Stories erzählt haben. Also Just Do It ist nicht erfolgreich wegen diesen drei Worten, sondern weil Nike es geschafft hat, diesen drei Worten Leben einzuhauchen und weil diese drei Worte Just Do It Nike und intern den Menschen eine klare Richtung gegeben hat und eine Klarheit gegeben hat, wofür wir stehen und was für ein Gefühl rüberkommen soll. Und das wurde immer und immer und immer und immer wieder gefüttert mit Geschichten, mit Athletengeschichten, mit Geschichten von Menschen, die es einfach gemacht haben, die rausgegangen sind, die ihr Potenzial entfaltet haben. Und dementsprechend wurde dem Slogan Leben eingehaucht. So viel, dass da jetzt so viel, dass der so aufgeladen ist, Emotionen, dass Menschen aus der ganzen Welt sich damit identifizieren können oder was damit anfangen können. Und das ist ja genau die Kunst eines Namens. Just Do It ist jetzt zwar ein Slogan, aber auch auf Namen bezogen, Nike. Nike, da meinte der Founder Phil Knight am Anfang, yeah, it's okay, I don't love it, maybe it will grow on me. Und trotzdem hat es ein geiles Storytelling, weil Nike ist die Göttin, die Siegesgöttin. Und da kann man ein richtig geiles Storytelling draus machen und dem Namen ein Leben einhauchen. Und deswegen sind eigentlich die besten Namen die Namen, die irgendwo auch was Metaphorisches haben. Gerade auch jetzt vielleicht in deinem Fall mit einer Mastermind, wo du ja Menschen zusammenbringst, die für etwas stehen sollen. Es geht dir darum, dass du diese Menschen zusammenbringst, das hast du mal gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das hier teilen kann, wenn kann man es ja rausschneiden, dass du so der König bist über dein Königreich und der die ganzen Menschen empowert und enabled, rauszugehen und die Welt zum besseren Ort zu machen. Und diese Menschen bringst du zusammen in der Mastermind. Und dass das rauskommt in jedem Storytelling-Piece, das du machst und dass das auch den Namen prägt, beziehungsweise das Storytelling dann auch auf den Namen einzielt. Wie zum Beispiel das Storytelling, was wir in Dubai gemacht haben. Und viele Menschen haben bei der Namenssuche irgendwie Angst, dass sie sagen, ja, aber mit dem Namen kann ja keiner was anfangen. Aber der Name erklärt ja gar nicht das, was wir machen. Das war bei Nike nicht anders, das war bei Amazon nicht anders, das war bei Google nichts anderes. Die Namen stehen ja im ersten Schritt. Was denkt man sich, okay, was soll das jetzt? Aber es geht darum, was man dem Namen für Leben einhaucht, indem man dem ganzen Kontext gibt und den Namen mit Leben füllt. Und da auf einen Namen zu kommen, wo man sagt, ja, der spiegelt eigentlich echt genau das wider. Und da drumherum kann man eine richtig geile Marke aufbauen. Darum geht's. Wir haben ja das zum Beispiel auch das Rebranding gemacht für Sensational Marketing von Bastian Senz. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, das war jetzt vor ein paar Monaten, wie geil die das jetzt auch zum Leben erwecken und wie sich das auch auf die ganze interne Kultur auswirkt. Erstmal haben wir auch Sensational Marketing Sensational gemacht, also nur noch Sensational, weil das voll geil ins Storytelling reinpasst, weil es klar ist. Und ich schaue mir auch ständig deren Stories an und die hatten jetzt eine Team-Event-Workation über mehrere Tage. Alle haben das neue Branding getragen, die neuen T-Shirts mit dem neuen Branding. Das neue Design ist überall zu sehen, auch auf der Website. Und es kommt allein schon durch diese Instagram-Postings richtig geil rüber, auch weil ich mit ein paar Mitarbeitern gesprochen habe, mit dem Bastian natürlich, dass dadurch auch dieses interne Gefühl, ey, man ist stolz, für Sensational zu arbeiten und man hat Bock, zur Arbeit zu kommen und man will auch das, wofür Sensational steht, nach außen tragen. Und natürlich wirkt sich das dann langfristig gesehen auch auf den Profit aus, wenn du zufriedene Mitarbeiter hast, wenn du Mitarbeiter hast, die Bock darauf haben, wenn du ein Design hast, was die Zielgruppe anspricht und komplett anders ist als das, was der Wettbewerb macht. Natürlich wirkt sich das auf den Profit aus.
Mega. Vielen, vielen herzlichen Dank. Was macht Apple zu einer guten Brand? Es ist halt einfach ein Apfel, weißt du? Aber es ist halt eine der wertvollsten Marken der Welt, weil natürlich Leben eingehaucht wurde, so wie du sagst.
Ich mag Profit. Da habe ich mir mal Gedanken zugemacht. Das ist meine eigene Theorie. Willst du die mal hören?
Raus damit.
Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Da habe ich vor ein paar Monaten oder vor zwei Jahren mal ein Karussell-Posting zugemacht. Mal gucken, ob ich es noch zusammenbekomme. Manchmal funktioniert mein Gehirn so, weil ich immer versuche, in Dingen Bedeutung zu sehen. Der Name Apple steckt auf ganz subtile Art und Weise schon in Steve Jobs Namen. Dieser Gedanke kam mir, als ich gehört habe, wie die Tochter von Steve Jobs heißt.
Wie heißt die Tochter von Steve Jobs?
Eve Jobs. Steve,
Eve. Adam und Eva.
Adam und Eva, der verbotene Apfel. Oder der Apfel der, wie heißt der? Der Apfel der Begierde oder sowas. In der Mythologie. Das heißt, das Storytelling dahinter ist, dass Apple quasi unwiderstehlich ist. Adam und Eva waren im Paradies. Die durften alles nehmen, was sie wollten, bis auf den Apfel. Aber die konnten dem Apfel nicht widerstehen. Und der angebissene Apfel aus der Mythologie, den Eva ja angenommen hat und gegessen hat, steht dafür, dass Apple eine Marke ist, die unwiderstehlich ist. Aber es hat auch einen rebellischen Touch. Und Steve Jobs war ja auch rebellisch. Hey, wir dürfen diesen Apfel nicht nehmen, wir nehmen den trotzdem. Und dieses rebellische Think Different zieht sich ja auch durch Apple. Steve Jobs meinte mal auf die Frage, warum habt ihr den besten Programmierer gefeuert? Da meinte er, war der beste Programmierer, der nicht unsere Vision geteilt hat. Apple ist da, wo es heute ist, weil Steve Jobs einfach so ein krasser Visionär war und ganz genau wusste, wofür Apple stehen soll und was es vermittelt und einfach auf jedes kleinste Detail geachtet hat. Und das zieht sich durch die ganze Marke durch. Und durch jeden einzelnen Punkt im Unternehmen. Und ich glaube, das ist meine Theorie, Steve Jobs, Eve, Adam und Eva, der verbotene Apfel, das Objekt der Begierde und der rebellische Touch, dass das alles Teil vom Storytelling ist. Das wäre die Bedeutung, die ich dem gegeben hätte.
Mega geil, gefällt mir. Also makes a lot of sense. I like it very much. Mein Lieber, abschließende Frage. Profit Mind. Europe's number one mastermind bei Patrick Wind. Was sagst? Kann man in die Richtung weiterdenken?
Profit Mind, ja, dann hast du aber wieder Mind zweimal. Dann hast du Profit Mind, Europe's number one mastermind.
Ich fand folgende Sache cool, vielleicht noch als Zusatzinfo. Wir sind alle Profit Minds. Mindset, the main focus in our mind is focusing on profit. Wir sind Profit Minds. Also in die Richtung. Könnte man damit was machen?
Ja, aber ich finde, es schränkt ein bisschen ein, weil es ist so viel mehr als nur Profit, was du in der Mastermind zeigst. Und ich habe so das Gefühl, dass Profit jetzt ist eine Kampagne innerhalb der Mastermind. Profit first ist gerade das, dann kommt irgendwann vielleicht Prozesse, dann Skalierung und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es gibt etwas, was noch übergeordnet steht und wo man Wort finden kann, was auch übergeordnet genau das widerspiegelt. Deswegen würde ich dich da nochmal challengen, da nochmal reinzugehen. Aber ganz wichtig auch an alle Zuhörer, gerade beim Brainstorming oder beim Namestorming gibt es keine schlechten Ideen. Ich sage immer, wenn Kunden sagen, ich habe keine guten Ideen, dann frage ich, hattest du schon schlechte Ideen? Und man sollte immer mit schlechten Ideen anfangen, weil die dann auch zu neuen und besseren und guten Ideen anfangen können. Und deswegen ist es ganz wichtig beim Brainstorming, es gibt keine schlechten Ideen. Alles darf sein erstmal ohne Bewertung und dann führt das eine zum anderen so, dass sich dann aus diesen ganzen verschiedenen Ideen etwas Neues herauskristallisiert.
Mega, vielen, vielen herzlichen Dank. Mein Lieber, wenn man mehr über Branding auf Champions League Level erfahren möchte, sprich Branding made by the one and only Patrick Hans Zimmer of the Branding, wie kann man sich mit dir in Kontakt setzen, mein Lieber?
Also sehr gerne über Instagram, einfach meinen Namen eingeben, zimmer.patrick oder mindroom.studio oder einfach auf unserer Website www.mindroom.studio. Da findest du alle Kontaktinformationen, da findest du unseren Branding-Prozess skizziert, da findest du unseren Showroom, also unser Portfolio, unsere ganzen Projekte. Dort findest du ein Image-Video, wo wir auch über unsere Philosophie sprechen und in Storytelling reingehen. Dort findest du eine Case-Study, also ein Video mit einer Case-Study und natürlich ganzen Kontaktinformationen. Genau, ansonsten mich jederzeit gerne anschreiben und ich antworte dann eigentlich auch immer relativ schnell.
Mega. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Patrick. Und may the profit be with you.
May the profit be with you too. Thank you so much. Dankeschön.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.